fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Hightech-Fuß und Barfußschuh. Ich bin's wieder, euer Coach für Fußgesundheit, der Alexander Tock. Und ich habe heute nicht nur einen neuen Schuh, sondern einen netten Interviewpartner mal wieder für euch. Ihr kennt ihn schon, ein paar Folgen ist es her. Da war er schon hier und hat seine neue Marke vorgestellt, nämlich die Marke Blue Sun. Ich begrüße deswegen recht herzlich Gründer und CEO von Blue Sun, Dirk Pfeffer. Hallo Dirk.
Hallo lieber Alex und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, immer gerne, Dirk. Du bist hier jederzeit herzlich willkommen und deine Produkte auch, denn daran habe ich immer viel Freude.
Muss man ja
so auch schon mal sagen, soweit vorab. Ja, wir wollen heute über den Sneaker 600, in meinem Fall M, sprechen, aber M oder W unterscheidet ja vorrangig eigentlich nur so ein bisschen die Maße, Männlein, Weiblein. Also wir wollen ein bisschen über deine neue 600er-Serie sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, wir haben uns vor gar nicht langer Zeit auf der Barefoot getroffen. Genau. Dein Stand war nicht nur recht groß, sondern auch recht bevölkert und immer heiß umkämpft, selbst von Kamerateams. Das war schon... Du hattest schon eine zentrale Rolle, hatte ich so den Eindruck. Wie war es für dich denn?
Ja, also das war, ich sag mal, definitiv einer meiner Lieblingsmessen. Nicht einer meiner Lieblingsmessen, sondern das ist meine Lieblingsmesse. Mhm. Angefangen ja im letzten Jahr schon im Juli, fortgeführt jetzt auch in diesem Jahr. Und ja, was du schon sagtest, wir haben einen sehr präsenten Stand gehabt. Wir waren auch immer sehr gut besucht. Und natürlich der Beitrag jetzt auch auf RTL, das Interview mit RTL, das hat natürlich ganz, ganz viel Spaß gemacht und hat natürlich auch ja schon für Sichtbarkeit wieder gesorgt. Und das ist natürlich für uns sehr erfreulich. Und darüber hinaus sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Resonanz, die wir auch erhalten haben, sowohl von den nationalen Händlerpartnern als auch von den internationalen Händlerpartnern.
Ja, das ist doch schon mal sehr schön. Ja, ich habe den Beitrag ja von dir zugespielt bekommen. Es war schon sehr interessant auch tatsächlich und ja, hat wieder ein bisschen mehr fürs Thema Sichtbarkeit, nicht nur für Blue Sun, sondern grundsätzlich für den Bereich Barfußschuhe gesorgt. Schade, haben wir beide ja gesagt, ist dann, er hätte vielleicht vor dem einen oder anderen Beitrag, den er so in die Kamera gesprochen hat, nochmal mit jemandem sprechen sollen.
Absolut.
Aber ja, gut.
Ja, der Abspann war jetzt. Aber das Schöne ist ja, dass die Menschen nicht die komplette Aufmerksamkeitsspanne bis zum Schluss immer haben. Und von daher.
Ja, das ist das Erste. Das Zweite fand ich, was man aber positiv hervorheben muss, er hat schon mal mit einem großen Vorurteil ganz am Anfang aufgeräumt, nämlich Barfußschuhe muss man barfuß tragen. Er hat direkt erklärt, nein, das ist so nicht der Fall.
Ja, das war wirklich sehr interessant. Er kam zu mir mit seinem Kameramann und sagte, macht es dir was aus, wenn ich dich interviewe, über deine Schuhe und so weiter? Und ich sagte, nein, überhaupt kein Problem. Und dann sagte er, Mensch, ich habe Schuhgröße 46, dann brauchen wir gleich beim Beitrag nicht großartig zu suchen. Ich sagte, überhaupt kein Problem. Ich habe ihm den 600er dann auch gezeigt, in 46. Und das Erste, was er dann gefragt hat, muss ich meine Socken ausziehen? Und dann habe ich dann kurz erklärt, dass es nicht unbedingt notwendig sein muss, dass ein Barfußschuh nicht, ich sag mal, ein Barfußschuh ist, weil man dort die Socken ausziehen muss. Und dann hat er den Schuh kurz Probe getragen und der Kameramann sagte, boah, die sehen ja gut aus. Mhm. Und das sind so, ich glaube, das weißt du genauso gut wie ich, das sind so diese zwei Vorurteile, die nach wie vor immer noch kursieren bei den Endverbrauchern. Barfußschuhe müssen barfuß angezogen werden und Barfußschuhe sehen nicht gut aus.
Ja, das ist.
Und das war wieder so ein sehr schönes Beispiel dafür, ja, dass es noch viel Aufklärungsarbeit gibt.
Ja, absolut. Also dieses, wie die muss man nicht barfuß tragen, ist, glaube ich, bei 90% der Menschen, die vorher sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben, sofort eine Frage. Socken ja, Socken nein. Ganz komisch eigentlich. Ja gut, der Begriff gibt es ein bisschen her, aber naja gut. Ja, und das Thema Design. Ja, viele Leute verorten Barfußschuhe immer noch so in dieser Öko-Nische, die müssen irgendwie, ja, die müssen nach, weiß ich nicht, Bioladen aussehen oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also auch so ja, wenn ich Menschen neu kennenlerne und wir dann irgendwann sprechen, was wir auch beruflich machen und ich ihnen dann sage, ja, produziere oder wir entwickeln Barfußschuhe, ach, das sind die mit den Zehen.
Ja, ganz oft.
Das ist nach wie vor, da kämpfe ich schon seit 16 Jahren mit dieser Aussage, weil das ist ja auch die Marke gewesen, die wirklich, ja, diese, ich sag mal, ja, auch in Gang gebracht hat. Ich glaube, die Five Finger gibt
Vibram
es,
Five Fingers.
bei Vibram Five Finger gibt es schon mehr als 20 Jahren. Die haben damals auch ein sehr gutes, sehr starkes Marketing auch gehabt. Ja, und das ist nach wie vor immer noch in den Köpfen verankert, dass Barfußschuhe halt die Five Finger Schuhe sind und die halt nicht jeder anziehen möchte, weil es dann halt auch nicht ganz so gesellschaftstauglich aussieht, um das mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, das stimmt. Wobei tatsächlich lustig ist, wenn man sich zum Beispiel mit Saguaro mal auseinandersetzt oder auch mit Leuten spricht, die sich bei Saguaro so ein bisschen auskennen. Deren Verkaufshighlights sind immer noch die diese Einzelzehen ansetzen oder in Ansätzen zeigen, interessanterweise. Also das ist auch. Obwohl die mittlerweile ja auch andere Designs haben. Also es scheint auch tatsächlich gar nicht so ungewollt zu sein, zum
Ja,
Teil.
absolut.
Schon merkwürdig manchmal.
Ja.
Aber kann ich ein bisschen spoilern, kommt auch noch eine Podcast-Folge. Es gibt eine Marktforschung von einem Marktforschungsinstitut und wir meckern hier in Deutschland auf hohem Niveau. Die haben so Forschung betrieben. Man sollte dann Schuhe ihrer Funktion sozusagen zuordnen. Und in Deutschland hat die Hälfte der Befragten Barfußschuhe richtig erkannt. Und in anderen Ländern waren es nicht mal 10%.
Oh,
Also da ist in Deutschland schon Meckern auf hohem Niveau, was das angeht. Aber wir haben es auf der Messe. Ich glaube, du warst leider nicht dabei bei der Rede, bei dem Vortrag von Steffi und mir. Da musstest du
wow.
deinen Stand verteidigen
Ja.
vor dem Ansturm. Da haben wir es ja auch nochmal sehr deutlich und klar formuliert, dass es eine der größten Anstrengungen werden wird, der nächsten Jahre Aufklärungsarbeit in den Markt zu bringen. Und klar darzustellen, was ist ein Barfußschuh und wie hat er auszusehen und was hat er für Kriterien zu erfüllen, sodass dann der Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, keinerlei Erklärung mehr bedarf, sondern das direkt weiß. Also ich hab bei dem Vortrag gesagt, jedem muss bei dem Begriff Barfußschuh so klar sein, was man bekommen möchte, wenn man vom Glas Nutella spricht oder vom Tempo.
Genau.
Weiß mittlerweile auch jeder.
Und das wäre natürlich gigantisch, wenn wir dann irgendwie diese Synonymen demnächst auch bilden können, wenn Menschen an Barfußschuhe denken, dass sie direkt an
Oh, das wäre ja, Menschenskinder, jetzt
Blusan
greifst du hoch ins Regal.
denken. Ja, ein bisschen träumen muss erlaubt
Ein
sein.
bisschen träumen muss erlaubt sein, genau. Ja,
Genau.
aber tatsächlich, große Herausforderung und ja, ich bin der Meinung, dass gerade Schuhe, die so modernen Designs dann, also moderne Designs wiedergeben, wie eure Blueshandschuhe es tun, werden mit ein Garant dafür sein, dass Barfußschuhe auch im Markt etablierter werden. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz logisch. Je näher man am klassischen Design heranragt oder dieses widerspiegelt, desto eher wird es eine Akzeptanz finden. Und ihr findet bei Blue Sun ja sehr gute, ich hätte jetzt fast Kompromisse gesagt, aber das ist falsch, sehr gute Wege, so sehr, sehr gute Wege, um den Kunden abzuholen. Ja, einmal vom Design her seid ihr halt sehr nah dran ja, ich sag jetzt mal, Sneaker von den etablierten konventionellen Marken. Und ihr schafft es immer wieder, trotz einer doch recht breiten Zehenbox, die Schuhe nicht wie Clownsschuhe aussehen zu lassen. Das ist auch eine Kunst. Das muss man auch erstmal
Ja, vielen Dank.
hinkriegen. Ja, gerne doch. So, und da sind wir auch schon mittendrin in eurem Blue Sun 600. Ich habe schon angeteasert, es gibt ihn in zwei Weiten, M und W, also Männlein, Weiblein. Muss man immer aufpassen, ne? Ihr seid halt eine deutsche Firma, habe ich übrigens mal festgestellt. Bei anderen ist es genau andersrum. Da ist dann M und W nicht männlich-weiblich, sondern mid and wide.
Okay.
Da dreht sich's um. Dann ist auf Belenka zum Beispiel, Belenka W ist Belenka wide. Das sind dann die weiteren Modelle und M ist mid, also mittlere Breite. Da dreht sich das um.
Sie haben tatsächlich jetzt in der letzten Zeit auch mal eine Anfrage bekommen, was jetzt der Unterschied zwischen W und M ist. Und genau aus diesem Hintergrund, weil Mitwettbewerber halt genau eine andere Beschreibung der beiden Buchstaben auch haben. Genau, wir haben halt Women und Men dann auf die Unterscheidung gesetzt und genau, ja.
Ja, ist ja manchmal aus der Firmenpolitik heraus ja zu sehen, aber eben halt auch aus dem Sprachgebrauch ganz oft, ne? Also gerade Englischsprachige sprechen dann ja eher von small, medium, wide und behalten das auch grundsätzlich so ein bisschen bei. Die gehen gar nicht unbedingt so auf die Geschlechtsmerkmale. Andere legen das ja geschäftsmäßig grundsätzlich nicht fest. Also sie wollen ja dann extra von diesem, ich sag jetzt mal, non-binären Größensystem sprechen, weil sie es eben nicht so definieren wollen, weil eben, ja, wir kennen den breiten Fuß bei der Frau genauso wie beim Mann. Ne? Und von daher, mein Sohnemann zum Beispiel trägt eher Frauenschuhe dann in eurem Sprachgebrauch, weil er schmale Füße hat. Ist dann manchmal so. Aber
Absolut.
gut, wir wissen, bei euren Schuhen ist es jetzt genau so: weiblich-männlich, weiblich ein bisschen schmaler geschnitten, männlich ein bisschen breiter geschnitten. Und ja, ich habe den 600M in einem wunderschönen Weiß, weiß mit Weiß in Weiß abgesetzt und nur eine schwarze Fersenkappe. Aber ja, das ist nicht die einzige Farbgebung, die es gibt. Was gibt es beim 600M denn? Oder bei den 600er Serien habt ihr ja mehrere Farben. Was habt ihr außer Weiß mit Weiß und Weiß?
Genau, dann haben wir noch Schwarz mit Schwarz und Schwarz.
Oh, super.
Also wir lieben natürlich die Farbvielfalt. Nein, wir werden jetzt im Herbst werden wir nochmal gedeckte Farben auch nochmal beim 600er anbieten. Wie gesagt, tatsächlich den schwarzen mit kleinen weißen Applikationen, mit Nähten oder kleinen Stitchen, also ja,
Nee,
kleinen
ja.
Verzierungen hinten und unser Cap oder unser Merkmal ist ja auch die zweifarbige Sohle. Das heißt, beim Schwarzen wird hinten das letzte Teil wird weiß abgesetzt sein. Und dann haben wir noch, ja, ich sag mal, auch im Rauleder werden wir auch noch ja, gedeckte Herbstfarben, einmal ein Grün, einmal noch ein Rot auch mit anbieten. Und wir werden auch weiterhin durchführen, auch den Off-White mit Beige, also mit grüner Fersenkappe etc., sodass es schon eine gewisse Auswahl beim 600er gibt und auch geben wird jetzt zum Herbst, wo sicherlich auch für jeden was dabei sein wird, sowohl Glattleder, Rauleder als auch unterschiedliche Farben.
Eure Schuhe haben ja immer so ein bisschen eine Nummerierung, ne? Also ihr habt ja
Genau.
dann die 100er Serie, 200 und so weiter und so fort. Einigen sieht man sofort die Unterschiede an, dann hast du halt den Stiefel, der ist dann, ich glaube, die 300-Serie ist ein Stiefel, ne? Die 300
300,
Serie,
400, genau.
so, 300, 400 ist Stiefel, so 100, 200 ist Sneaker. Was macht jetzt so der Unterschied am ehesten aus zwischen einer 100er, einer 200er Serie und einer 600er Serie? Wo liegen da die Differenzen oder warum heißt das Ding nicht 100 oder 1?
Genau, also die Nummernlogik sollte am Anfang mal wie folgt aussehen, dass wir die unterschiedlichen Modelle, also sowohl den 100er als auch den 200er, die unterscheiden sich ja praktisch von dem Schaft, von dem Upper, unterschiedliche Schnitte, unterschiedliche Designs. Und dann wollten wir innerhalb der Nummern, wollten wir zum Beispiel, wenn hinten eine 0 ist, also beim 200er ist es Leder, 201 ist vegan, 203 ist zum Beispiel Canvas oder bei dem 103er. So wollten wir die Nummernlogik mehr oder weniger fortführen. Der 100er und der 200er sind auf einem identischen Leisten, werden die produziert. Das heißt, rein theoretisch sollte die Passform identisch sein, weil der gleiche Leisten benutzt wird, die gleiche Sohle benutzt wird. Also das ist die Theorie. In der Praxis sieht es aber so aus, dass durch die unterschiedlichen Schnitte des Obermaterials eine unterschiedliche Wahrnehmung des Volumens stattfindet beim Endverbraucher oder beim
Ah, okay.
Kunden generell. Und deswegen ist es immer wichtig, natürlich, ich meine, das wissen wir auch, generell Barfußschuhe anzuprobieren und sofort herauszufinden beim ersten Anprobieren, ist das das richtige Modell, ist das die richtige Größe, etc. So, das ist das 100er und 200er Modell. Das 600er Modell, also 600 plus heißt es, also 600 plus, unterscheidet sich auch durch einen anderen Leisten
Ah
zum
ja.
100er und 200er Modell. So, das ist ein Leisten, der mehr Volumen auch bietet. Und deswegen haben wir, ja, ich sag mal, dieses Modell, was du jetzt auch vorliegen hast, haben wir dann 600 plus genannt, weil es einfach ein mehr Volumen hat. Warum es jetzt 600 benannt wurde, muss ich ehrlicherweise sagen, die Nummer war noch frei.
Ja.
Wir haben am Anfang, haben wir wirklich versucht, auch eine gewisse Logik mit einzubauen. Das wird natürlich umso schwieriger, je mehr Modelle jetzt auch von unserer Seite auch mit angeboten werden. Aber nochmal zum Grund, warum wir diese Nummern gewählt haben. Ich weiß es aus der Vergangenheit, wenn du Namen vergibst, musst du jeden einzelnen Namen prüfen, ob es irgendwelche markenrechtliche Einschränkungen gibt.
Ah,
Und
okay.
diese Prüfung ist natürlich mit einem finanziellen Aufwand verbunden. So, und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir möchten diese Prüfung umgehen, indem wir einfach nur Nummern vergeben.
Jo.
So ist es dann entstanden, dass wir uns entschieden haben, für unsere Modelle einfach Nummern zu vergeben. Und ja, ich kann mich hier schon mal entschuldigen für oder an die Menschen, die teilweise sagen, ich habe hier keinen Plan mehr, was ist jetzt welches Modell etc. Sag einfach, du möchtest den halbhohen Stiefel in beige haben oder in braun haben, dann wissen wir schon, welches Modell das ist.
Die bei den meisten Händlern ist es ja auch tatsächlich so aufgeschlüsselt. Dann siehst du dann Blue Sun, Herren, Sneaker, Farbgebung und dann
Ja,
kommt die Nummer.
richtig. Ja, absolut. Also wenn mir einer sagt, ich hätte gerne den grünen, dann gibt es nur zwei Modelle. Dann sage ich, ist das der mit dem Wildleder, ist das der mit dem Glattleder? Und dann weiß ich genau, das ist das 200er Modell. So, das ist natürlich, wie gesagt, für den Endverbraucher und nicht nur für den Endverbraucher, auch für den Händler ist es manchmal schon eine Herausforderung. Das wissen wir. Und wie gesagt, wir entschuldigen uns und bedanken uns trotzdem für die Geduld und für das Kommunizieren.
Ich sag mal so, wenn man ja den Nummernschlüssel dann so ein bisschen durchschaut hat, macht es ja auch ganz einfach. Also zumindest für die Händler dann, was die Lagerlogistik so ein bisschen angeht, oder?
Ja, ich hoffe.
Ja, ne? Also wenn du dann sagst hier, die erste Zahl ist das Modell und die letzte Zahl ist quasi das Material, das ist ja schon mal. Ja, ist doch schön, dass sich das dann vereinfacht irgendwie auf die Art und Weise. So ein bisschen.
Ja, es trifft dann zu 95% trifft es zu.
Okay, zu 95% trifft es zu.
Nein, wir
Das ist
mussten auch
gut.
beim, ich sage jetzt mal, beim 30er Stiefel, 0,30er Stiefel. Da haben wir letztes Jahr, das ist so ein wollgefütterter Stiefel, den haben wir jetzt ergänzt, indem wir den Schaft oder beziehungsweise indem wir den etwas höher gemacht haben und ein bisschen verändert haben. Dadurch, dass es ein ähnliches Modell ist, haben wir ihn jetzt einfach 0,35 benannt.
Okay,
Also
so.
normalerweise hätten wir eigentlich eine komplett neue Nummer vergeben müssen. Also von daher ist die Logik dann nicht immer, dass hinten die letzte Zahl auch das Material oder die Beschaffenheit beschreibt, sondern ihr müsst es einfach so hinnehmen, wie es ist.
0 bis 4 ist Material und Beschaffenheit, ab 5 ist ein neues Modell. So machen
Ja, genau.
wir es jetzt. Das ist auch schön. Eieieiei.
Genau.
Ja, du hast gerade kurz angesprochen, nämlich das Thema Sohle. Bei dem 600er, jetzt hier zumindest bei dem weißen, ich weiß nicht gar nicht, haben die alle dann auch die helle Sohle so? Du hast ja, ihr habt, als ich es aussuchen durfte, gab es ihn weiß mit weiß mit weiß. Dann gab es ihn in weiß-beige mit der grünen Fersenkappe und die dritte Farbe habe ich vergessen.
Mit der lila Fersenkappe jetzt nochmal für die
Lila?
Frauen oder
Ja.
hier, genau.
Ja.
Und die haben jetzt tatsächlich, ich sag mal, die weiße Sohle, aber jetzt für den Herbst haben wir dann auch, ich sag mal, jetzt bei dem Schwarzen auch die schwarze Sohle und auch
Ja.
unterschiedliche Farben. Ansonsten bewegen wir uns schon bei dem Schuh dann auch mit hellen Sohlen. Aber wir haben bei den Herbstfarben, haben wir dann auch entsprechend etwas dunklere Sohlen auch.
Ja, den Vorteil bei den hellen Sohlen finde ich, also jetzt von der Farbgebung her, wer es nicht sieht, die ist weiß und das letzte, ja, was ist das, Sechstel von der
Genau,
Sohle
der
ist ja bei euch immer
Fersenteil.
andersfarbig, also der Fersenbereich, genau, der ist jetzt dieses typische Hallenturnschuh-Beige, nenne ich das immer so schön, dann weiß jeder sofort, was ich meine, wenn er sagt Hallenturnschuh-Beige. Und das finde ich halt super, weil aufgrund dessen kann man euren Schuh sowohl casual tragen, ginge aber auch als Hallensportschuh tatsächlich ohne Probleme. Das fand ich schon mal ganz cool. Ich habe ihn jetzt tatsächlich casual getragen, also wenn ich jetzt damit in die Halle gehe, dann werde ich wahrscheinlich vom Hallenwart gelyncht, weil ich
Also auch da, wir haben gute Reinigungsmittel,
dann den
auch
Boden
Sohlenreiniger
Ja,
sollte
super.
funktionieren.
Ja, das wäre
Genau.
natürlich eine Option.
Ja, und was natürlich ganz wichtig auch ist, das ist auch Non-Marking. Also wenn ich den in der Halle anziehe, dass ich auch keine Spuren hinterlasse in der Halle, was ja auch natürlich sehr, sehr wichtig ist.
Ja, absolut. Ja, ich habe tatsächlich, es ist übrigens mein erster rein weißer Sneaker. Also ich habe einen Schuh, der ja so schwarz und weiß in zu gleichen Anteilen hat, aber das ist mein erster rein weißer Sneaker. Und ich habe mir ehrlich gesagt so ein bisschen Sorgen gemacht vorher. Aber ich muss sagen, obwohl ich ihn jetzt schon eine Weile trage, er ist jetzt nicht so hochgradig verdreckt und verschmutzt. Gut, ich bin jetzt damit auch nicht durch den Wald marschiert oder so. Aber ich sag mal, den täglichen urbanen Einsatz hat er recht unbeschadet in seiner Farbgebung überstanden.
Das ist schon mal gut.
Das ist schon mal sehr gut. Tatsächlich habe ich mir den Schuh bestellt und da habe ich mich ein bisschen geärgert hinterher. Ich wollte eigentlich vor allem den Schuh haben, weil ich auf eine White Party gehen wollte und dafür hätte der super gepasst. Und das wären bestimmt grandios tolle Fotos geworden, wenn so weißen Dress mit weißen Schuhen. Ja, und dann ist mir leider was dazwischen gekommen und ich konnte auf die Party nicht gehen. Das war schade.
Oh, okay.
Aber
Nicht
dafür hätte
schlimm.
der Schuh halt Bombe gepasst, dadurch, dass er ja auch tatsächlich in den Flanken bis auf den ja, schwarzen Fersenbereich und einen kleinen roten Stich so als Eyecatcher komplett in weiß gehalten ist, hätte der wirklich zu einer White Party super gepasst. White, white and white.
Sehr schön.
Ja, finde
Ja,
ich super.
ich sag mal auch nochmal zu den Sohlenfarben. Also wir haben jetzt nochmal ein Bordeaux, da gibt es dann auch eine bordeauxfarbene Sohle. Dann bei dem Dunkelgrün oder bei dem Grün gibt es nochmal so eine graue Sohle,
Aha.
eine etwas dunklere Sohle. Also jetzt für die Herbstfarben gibt es keine hellen Sohlen, außer jetzt bei dem Carryover-Modell, das Modell, was du jetzt auch hast. Also so viel nochmal zu den Farben, genau.
Ja, finde ich halt auch schön, dass das so ein bisschen dann farblich zum Obermaterial abgestimmt ist. Das gibt ein stimmiges Bild, ne? Also
Genau.
klar, man kann natürlich auch designtechnisch damit spielen. Eine weiße Sohle zu einem schwarzen Schuh oder andersrum hat auch irgendwie was. Aber wenn es so ein bisschen Ton in Ton bleibt, finde ich, es macht ein stimmiges, rundes Bild. Ansonsten, ja, ich sag mal, ihr habt klassische Barfußschuhe. Da braucht man nicht großartig drüber sprechen. Also das heißt, das Verwinden, das Verrollen, das Verdrücken und Verziehen, wie es alles so heißt, ne, was immer man da für Tests macht. All diese schönen Tests übersteht der Schuh natürlich ganz ohne Probleme. Man kann ihn drücken und biegen und brechen. Brechen nehme ich nicht. So, drücken und biegen. Brechen tut er nicht.
Genau.
So. Wunderschöner Schuh, sehr angenehm zu tragen. Ich habe ihn mal gewogen. Ich habe jetzt hier die Größe 43. Da muss man nämlich tatsächlich bei euch kurz der Hinweis darauf Acht geben. Schaut auf jeden Fall in die Größentabellen rein. Ich trage normalerweise so 44, 45 so durchschnittlich. Bei Blusern liege ich immer eine Größe drunter.
Okay,
Ihr
interessant.
seid einen kleinen Tacken größer. Ich habe hier Größe 43 und jetzt muss ich noch mal kurz meine Notizen. So, 43 habe ich nämlich gemessen mit 28,5 mal 10,2 in der Breite. 28,5 ist bei mir tatsächlich die meisten Schuhe schon so im Bereich 44 angesiedelt. Ist bei euch die 43. Passt mir hervorragend in der Länge und ist von der Breite her eher so für schmal bis mittelbreite Füße. Meiner Meinung nach, weil ich schätze, ich habe jetzt eher mal so einen breiten Fuß mit 11 cm. Da fängt schon so eher der breite Fuß an. Aber obwohl er etwas schmaler ist als mein Fuß, trägt er sich sehr angenehm.
Schön.
Ja,
Ist
kann ich mich nicht darüber beschweren, was das angeht.
schön.
Was wollte ich noch? Achso, was mir aber direkt aufgefallen ist, finde ich vorne die Beschaffenheit des Schuhs. Fand ich sehr spannend, weil ihr habt so mehrere Lagen übereinander gelegt bei dem Schuh, ne? Und diese einzelnen Lagen machen den Schuh optisch ein bisschen schmaler aus meiner Sicht. Hat es genau diesen Effekt oder geht es dabei auch noch mal um oder hat es noch mal irgendeinen funktionellen Effekt?
Nein, also funktionell natürlich mehr Schutz vorne, wobei wenn ich einmal irgendwo hängen bleibe und irgendwo abschwappe oder wenn ich irgendwie die Farbe oder sonstiges, nein, also es hat in erster Linie und das ist auch, ich sag mal, Silvi und mir sehr, sehr wichtig, dass unsere Schuhe nicht als klassischer Barfußschuh auch erkannt wird von Menschen, die ja sich jetzt das erste Mal damit beschäftigen, zum einen. Wir werden häufiger damit konfrontiert, jetzt nicht nur beim 600er Modell, auch beim 200er Modell, dass die viel zu schmal aussehen. Ja, das ist bewusst auch so gewählt, dass wir vom Schnitt her, vom Design her nicht so, wie du das so schön sagtest, nicht so wie so ein Entenfuß oder nicht wie so ein breiter Fuß aussieht, sondern wirklich designtechnisch, wenn du von oben runter guckst, dass es jetzt nicht wahnsinnig breit aussieht. Also das, um die Frage jetzt konkret zu beantworten, das ist definitiv designtechnisch so gewollt, dass der Schuh etwas schmaler aussieht, als er tatsächlich ist.
Ist ja eine tolle Reaktion eigentlich auch auf das, was man immer wieder dann hört von den Menschen, die sich noch nicht mit Barfußschuhen so beschäftigen und den Vorteilen. Das muss man ganz klar sagen, die meisten Menschen kaufen ihre Schuhe nur mal nach Optik. Und ganz oft, wenn ich mit Menschen rede, die noch nie Barfußschuhe getragen haben oder die vielleicht nur sehr rudimentär mal darüber gehört haben. Das Erste, was sie sagen, ich würde mir nie einen Barfußschuh kaufen, weil das sind ja so, die sehen so breit aus. Und wenn man das ja durch Designkniffe optisch umgeht, den Entenfuß, sage ich jetzt mal, dann hat man ja auch tatsächlich da wieder einen Kritikpunkt ausgehebelt, was es ja auch dann wieder gut macht. Für den Markt als Ganzes, für die Marke natürlich erst recht.
Und auch das Feedback auf der Messe, auch von Händlern oder jetzt vorletzte Woche auf einer Fachmesse in Mainhausen, auch das Händlerfeedback zu bekommen, dass sie unsere Schuhe teilweise normal verkaufen und gar nicht großartig darauf hinweisen im Vorfeld, dass es Barfußschuhe sind, sondern die Menschen, die Endverbraucher, sich unsere Schuhe aussuchen, es anprobieren und dann diesen Schuh auch kaufen und erst im Nachhinein, was heißt im Nachhinein, am Ende der Beratung gesagt bekommen, übrigens, das ist ein Barfußschuh und bitte seien Sie ein bisschen vorsichtig, es kann durchaus Muskelkater geben oder sonstiges. Und das ist natürlich ein Riesenkompliment, was wir da auch
Ja.
erhalten. Und das ist natürlich auch schön, das bestätigt auch unseren weiteren Weg, den wir auch gehen werden.
Ja, absolut gut, weil ich habe das auf der Messe schon thematisiert mit dem einen oder anderen. Wenn wir die Leute, die noch nicht Barfußschuhe tragen, abholen wollen, müssen wir auf deren Kritik an Barfußschuhen halt reagieren, müssen denen begegnen, müssen, wie wir vorhin gesagt haben, Aufklärungsarbeit leisten. Und wenn man dann tatsächlich an dem Punkt ankommt, dass die Leute ja den Schuh kaufen, weil er ihnen gefällt, weil er ihnen passt, weil er sich gut anfühlt, unabhängig davon, was es für ein Schuh ist, also ob es jetzt ein konventioneller oder ein Barfußschuh ist, und dann erst im Nachhinein überrascht feststellen, dass es ein Barfußschuh ist, hat das auch einen großen Einfluss auf den Markt an solches, weil die Leute dann mit diesem Aha-Effekt, aha, ein toller Barfußschuh, es gibt tolle Barfußschuhe, dann eigentlich auch viel offener für den Markt sind als solches, als Ganzes. Also da leistet ihr dann dem Markt als Ganzen noch einen guten Dienst, finde ich. Kommen wir nochmal zu dem 600M zurück. Das ist jetzt echt Leder oder vegan Leder. Was habt ihr da für ein Obermaterial gewählt? Bei
Das
dem.
ist echtes Leder.
Jawohl.
Das ist ein italienisches Leder, was wir da verwenden. Und wir haben innen drin haben wir eine Biobaumwolle, die wir als Futter verwenden im
Ja.
vorderen Bereich. Und der Rest im Inneren ist eine sehr hochwertige Mikrofaser.
Okay. Und ja, Entschuldigung, wollte ich
Wir
nicht
haben uns
unterbrechen.
auch bewusst gegen vegan entschieden, weil, kurze Geschichte, damals, als wir die Marke gegründet haben und die erste Kollektion auch entsprechend ja, verabschiedet haben, haben ganz viele um uns herum gesagt, Mensch, macht viele vegane Schuhe, weil das ist das, was der Markt gerne möchte. Und ja, bei den veganen Schuhen haben wir dann feststellen müssen, dass die Leute unsere veganen Schuhe anprobieren und uns dann fragen, sind die atmungsaktiv? Und ein veganer Schuh, das ist
Schwierig.
schwierig, ihn atmungsaktiv zu gestalten, wenn er aussehen soll wie ein Lederschuh, sodass dann sich auch viele dazu entschieden haben, keine veganen Schuhe zu kaufen, sondern wirklich dann auch den Lederschuh zu nehmen, weil er halt wesentlich atmungsaktiver ist. Und deswegen haben wir speziell jetzt auch beim 600er Modell kein veganes Modell im Angebot, weil tatsächlich der Markt, der Endverbraucher da aktuell sehr kritisch gegenübersteht, weil vegan, ja, wenn du ein Austauschmaterial nimmst, dann jetzt will ich nicht sagen, es ist Plastik, aber es ist, ja, es ist sehr schwierig, sag ich mal, da eine Atmungsaktivität reinzubekommen.
Ich glaube tatsächlich, diese Grundempfehlung, ihr müsst was Veganes anbieten, ist auch so ein bisschen noch aus diesem Altglauben, dass Barfußschuhe in der Ökonische zu verorten sind. Wo sicherlich auch viel Schnittmengen zu Veganern und was weiß ich noch alles für verschiedensten ein bisschen zu Frutaria oder so, dann vielleicht zu verorten wäre. Aber ich glaube, diese reine Ökonische haben Barfußschuhe schon lange verlassen. Dadurch, ich glaube auch tatsächlich, dass, ohne das jetzt böse zu meinen, es tragen viel weniger Ökos oder ich glaube, der Anteil der Ökos macht viel weniger am Marktanteil von Barfußschuhen mittlerweile aus als der
Absolut.
Otto-Normalverbraucher. Ne, wie gesagt, ich
Cool.
meine das jetzt nicht despektierlich gegenüber Ökos, bitteschön. Frage, die ich direkt noch hatte, weil du ja sagtest, ihr kriegt jetzt macht jetzt Herbstmodelle. Die sind ja vorne so ganz Sneaker-typisch leicht perforiert, eure 600er-Serie, so wie es man es kennt, klassischerweise vom Sneaker, damit es auch schön abdampft bei viel Bewegung. Trotzdem gelten die Schuhe als wasserabweisend. Jetzt ist die Quizfrage, wie weit sind die dann herbsttauglich? Weil wenn es dann doch mal ein bisschen mehr regnet, oder kriege ich schnell nasse Füße?
Also es gibt Mitwettbewerber, bei denen bekommst du wesentlich schneller nasse Füße.
Keine Frage.
Aber ich möchte schon bei Blue Sun bleiben. Entschuldige, das musste aber jetzt mal kurz
Ach,
sein.
alles gut. Wir dürfen mal
Nein.
gerne ein paar Spitzen verteilen, nur solange wir, von mir aus kannst du auch Marken dazu sagen.
Nein, nein, alles
Nein,
gut.
nein, müssen wir nicht. Alles gut.
Und ja, ich sag mal, natürlich, ich bin heute Morgen, bei uns hat es hier geregnet, ich habe einen normalen Sneaker angehabt, ich bin gewalkt, 7 Kilometer. Bis durch das Leder die Feuchtigkeit durchgeht, ja, da brauche ich schon eine halbe Stunde, Stunde, wenn ich im Regen unterwegs bin. So, natürlich fließt von oben durch die Socke auch Feuchtigkeit rein. Also es kommt immer darauf an, wie ich mich bewege. Wenn ich jetzt über eine nasse Wiese gehe, etc., dann habe ich natürlich nicht sofort eine nasse Socke. So, bewege ich mich jetzt eine Stunde im strömenden Regen, dann muss ich mich nicht wundern, dass nach 10, 12 Minuten das Wasser in den Schuh mit hineinläuft. Aber generell sind unsere Schuhe schon herbsttauglich, weil ich mache das ja jetzt mehr oder weniger schon seit 16 Jahren und ich muss ja irgendwie auch durch den Herbst und durch den Winter kommen. Und da sind die Schuhe schon, ich sag mal, wenn ich sie dann noch schön mit einem schönen Lederpflegemittel auch noch einreibe, dass ich da auch ein bisschen was noch länger von habe. Und wenn ich wirklich darauf angewiesen bin, bei Wind und Wetter mit den Schuhen zu laufen, dann ist das auch kein Problem. Dafür sind die ja auch so konstruiert. Also das ist schon ein sehr wertiges Nappa-Leder und wenn ich das schön pflege und dann habe ich auch lange und viel Freude daran.
Ja, also sie stehen in der Funktionalität jedem konventionellen
Auf jeden
Speaker
Fall.
in nichts
Nein,
nach.
gar
Und
nicht. Überhaupt nicht.
das ist das Wichtige dabei, finde ich nämlich, dass sie das. Aber dabei sind sie schön leicht. Ich habe mal einen Schuh hier auf die Waage gestellt. Ein Schuh 360 Gramm in Größe 43. Das ist ja ein Federgewicht am Fuß. Ich glaube, weniger wiegt nur eine Socke so ungefähr. Also im Sneaker-Bereich, was mit weniger Gewicht zu finden, wird schon eine Herausforderung. Also
Ja,
das
ja, ja. Also wir
wird
haben
nicht
jetzt
leicht.
zum Beispiel auch beim Sohlenmaterial, das ist jetzt ein kompaktes TPU-Material. Und wir könnten es rein theoretisch noch 20, 25 Gramm leichter machen, indem wir mehr Sauerstoff, mehr Luft mit einblasen würden, einbringen würden. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass es einen etwas höheren Abrieb gibt. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir auf kompaktes TPU weiterhin setzen, weil wir dadurch auch, ich weiß nicht, ob jemand das oder ob ihr das kennt, es gibt Abriebtests und da geht es Milligramm. Und je weniger Milligramm Abrieb stattfindet bei diesem Test, umso höher ist die Abriebfestigkeit der Sohle. Und da bewegen wir uns schon in den Bereichen von sehr hochwertigem Gummi. Und wir haben so 50 bis 60 Milligramm Abrieb. Und die Grenze für abriebfeste Schuhe liegt bei 250.
Ui, ja, das ist schon
Also
stark.
alles, was über 200, 250 geht, da sagt man schon, da ist der Abrieb nicht ganz so gut, aber alles, was drunter ist, ist wirklich, kann man gut mit umgehen.
Das ist doch hervorragend. Also tatsächlich hätte ich das jetzt Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass 250 Milligramm noch als abriebfest gilt und ihr dann das um nur einen knappen Fünftel davon habt. Das ist schon richtig stark. Und machen wir uns nichts vor. Ich glaube, 20 bis 25 Gramm wird man in der Gewichtsklasse nicht merken.
Nein, letztendlich musst du dann oder mussten wir dann auch einen Tod sterben und da ist für uns dann wichtiger, ja, dann auf die 20 Gramm zu verzichten, aber dafür wirklich eine langlebige Sohle auch anzubieten.
Ja, absolut, finde ich auch viel besser. Wie gesagt, ne, ob ich jetzt 360 oder 340 Gramm am Fuß trage, das werde ich beim Tragen nicht merken. Von daher finde ich dann auch den Fokus auf eine Langlebigkeit zu setzen, definitiv den richtigeren Weg. Gerade das Thema Langlebigkeit oder auch grundsätzlich Nachhaltigkeit ist ja nicht nur im Markt sehr wichtig, sondern auch euch ja sehr wichtig. Also wer sich das nochmal genauer anhören möchte, den schicke ich gerne nochmal ein paar Folgen zurück, wo wir hier Blue Sun und auch die Produktion von Blue Sun ja ein bisschen näher beleuchtet haben. Da habt ihr ja von vornherein sehr viel Wert drauf gelegt, dass eure Schuhe auch aus Fabriken kommen, die möglichst nachhaltig arbeiten und mit viel erneuerbaren Energien zum Beispiel auch arbeiten und dergleichen. Und dann zu sagen, ja, für 20 Gramm baue ich aber einen Schuh, der nach 2 Jahren weggeworfen werden kann und dann bin ich 20 Gramm gespart, das wäre dann, na klar, das wäre widersinnig. Nee, das wäre nicht schlau. Habe ich noch was? Nein, ich habe tatsächlich gar nichts mehr über den 600M. Hast du noch, haben wir was vergessen, über den 600M zu erzählen, bevor wir da jetzt.
Noch mal kurz zur Sohle. Wir
Ja.
haben bei dem Modell haben wir 1 Millimeter mehr Profil als beim 100er und 200er Modell.
Ah, okay.
Genau. Und dadurch eignet er sich hervorragend, mal eine schneebedeckte Piste hochzulaufen.
Schon getestet?
Ja.
Oh, Respekt.
Definitiv. Und das ist wirklich ja außergewöhnlich, was wir auch dort mit für einen Grip haben mit dieser Sohle.
Ja.
Bitte jetzt nicht falsch verstehen, auf Eis Flächen hat sich das natürlich erledigt, da habe ich
Ja.
keinen Grip, dann
Ja.
nützt mir nur noch Spikes oder nützen mir nur noch Spikes.
Ja.
Aber einfach mal ausprobieren, weil diese Sohle verwenden wir zum Beispiel auch bei unseren Winterstiefel-Modellen.
Okay.
Die haben auch
Ja.
das gleiche Sohlenprofil und ja, ein wirklich ausgezeichneter Grip auf ja, nassen Untergründen, auf schneebedeckten Untergründen. Also das macht richtig Spaß, mit dem Profil und mit der Sohle unterwegs zu sein.
Ja, das Thema Schnee und Eis habe ich noch nicht testen können. Dafür war es einfach zu warm jetzt über den
Ach.
Sommer.
Verstehe ich nicht.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe den Schuh ja netterweise von euch ja so Ende Frühjahr bekommen und durfte ihn seitdem ein bisschen
Wobei,
testen.
Alex, in Bottrop und in Neuss gibt es Skihallen.
Ja, immer, das hättest du mir mal vorher sagen sollen. Aber dann hätte ich hinterher meine Füße nicht wiedergefunden mit den schneeweißen Schuhen in dem Schnee zu stehen. Das wär doch doch doof
Ja, wahrscheinlich.
gewesen. Ach, schön. Naja, schön. Ja, Dirk, wie gesagt, der 600M, ein wunderschöner Sneaker. Ich finde ihn total super. Ich glaube, dass er die Leute abholt, die sehr sneaker-affin sind. Auch als Hallensportschuh oder grundsätzlich Sportschuh aus meiner Sicht hervorragend geeignet. Viel besser kann man es eigentlich nicht sagen oder viel mehr dazu gibt es auch nicht zu sagen. Preislich finde ich auch total fair. 160 Euro im Handel für das Herrenmodell. Ich glaube, das Damenmodell ist preisidentisch, ne?
Gleicher
Ja.
Preis, ja. Wobei, so teuer sind sie nicht. Es kosten
Ne?
159,90.
Oh, Entschuldigung, ja.
Ja, bitte.
Ja, nein,
Also.
das gebe ich dir natürlich recht. Das habe ich jetzt völlig überzogen.
Ja.
Gut, okay. Also, auch da finde ich konkurrenzfähig zum konventionellen Sneaker der großen Marken deutlich. Und auch das sage ich ja immer wieder, wenn ich einen Barfußschuh in gleicher Funktionalität hinstelle, dann muss der preislich auch identisch sein. Das wird mir nichts helfen, wenn ich einen Barfußschuh hinstelle in gleicher Funktionalität, der aber das Doppelte kostet, dann kommt der im Markt nicht an. Von daher habe da auch da definitiv den Zahn der Zeit getroffen. Da mir, wie gesagt, über den 600M jetzt nicht mehr so viel ist, wäre jetzt aus meiner Sicht noch die Frage, was können wir von Blue Sun in naher Zukunft noch erwarten? Hast du für uns noch einen Ausblick, abgesehen von dem 600er Herbstmodellen, was so noch langsam auf uns zutroppt von Blue Sun?
Ja, wir haben jetzt tatsächlich nach 2 Jahren Entwicklung haben wir ja eine Sandale jetzt endlich fertig, die normalerweise oder beziehungsweise es war angedacht, dass die schon vor 6 Wochen hätte marktreif hätte sein können. Das hat aber leider nicht funktioniert aus den unterschiedlichen Gründen. Wir haben sie jetzt schon, was heißt jetzt schon? Wir haben sie jetzt erst, ich sag mal, auch online genommen. Weil unsere Devise ist natürlich, irgendwo auf der Welt ist immer Sommer. Und
Ja.
von daher, dadurch, dass wir auch internationale Partner haben. Und dieses Sandalenmodell werden wir designtechnisch noch, ja, für die nächste Saison werden wir interessante Farbdesigns und Materialien noch anbieten. Wir sind auch in der Ballerina, Entwicklung oder entwickeln wir uns auch weiterhin, dass auch da die Passform erheblich verbessert wird. Und ansonsten möchten wir unsere Kollektion gar nicht so inflationieren, sondern wirklich ja mit neuen Farben, neuen Materialien auf den erfolgreichen Modellen auch spielen und auch umsetzen. Und dann haben wir noch ein Projekt, was wir hoffentlich nächstes Jahr mit starten werden, wo wir ein etwas anderes Sohlenmaterial verwenden werden, dass der Schuh noch leichter wird und trotzdem eine sehr gute Abriebfestigkeit bietet. Und da versuchen wir schon, ja, in der Entwicklung jetzt ein bisschen Gas zu geben, dass wir im Januar, Februar noch ein neues Modell mit einer neuen Sohlen, mit einem neuen Sohlenmaterial auch anbieten können. Genau, das
Ja.
sind so die Ausblicke. Und was ich heute oder vor einer halben Stunde schon gesagt habe, unser Wunsch ist es irgendwann, dass, wenn über Barfußschuhe gesprochen wird, das B
Sehr
am
gut.
Anfang steht.
Ja, Baby Barfußschuh. Natürlich. Ja, ich durfte auf der Messe ja schon das ein oder andere unterm Tresen hervorzaubern, was ihr schon mal so. Da kann ich schon mal versprechen, liebe Zuhörer, seid gespannt. Da hat der Dirk und sein Team, die haben noch das ein oder andere in der Pipeline. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Also da bin ich schon. Da freue ich mich schon drauf.
Sehr
Gut,
gut.
Dirk, dann gibt es normalerweise ja von mir immer noch so dieses letzte Statement, das dann meine Gäste frei haben. Aber vorher habe ich noch eine letzte Frage. Was auch so nachdem so die Messeerfahrung jetzt nochmal wieder hattest, so, was ist für dich wichtig im Barfußschuhmarkt der nahen Zukunft? Was brauchen wir auf keinen Fall?
Ich wünsche mir, dass es Barfußschuhanbieter gibt, die dieses Thema gut vermitteln können, also Spezialisten gibt, und dass die Barfußschuhe nicht im normalen Sortiment des Schuhhandels verschwinden, weil das ist eine Riesenherausforderung, in der wir uns momentan befinden, weil es gibt viele Marken, die ihre Kernkompetenz nicht im Barfußschuhsegment haben. Und die ja letztendlich natürlich auch den Barfußschuhmarkt mit
Erobern wollen.
erobern wollen und auch natürlich ihre Umsätze damit generieren. Da ist meine ganz große Bitte und die große Botschaft auch an diejenigen, ja, schult die Mitarbeiter vor Ort, sagt einfach, dass es kein normaler Verkaufsartikel ist, sondern dass es ein Artikel ist, mit dem ich ja, die Philosophie und die Idee mit vermitteln möchte, was dahinter steckt. Weil ich werde einen Barfußschuh, auch in unserer Preislage zum Beispiel 150, 160 € werde ich niemals verkaufen, indem er einfach nur neben einem vergleichbaren anderen Schuh steht, konventionellen Schuh, der vielleicht 60 € preiswerter ist. Und deswegen, das ist meine ganz große Bitte auch an meine Kollegen, an die Mitwettbewerber, der Fokus wirklich ja, auf das Erklären, auf die Philosophie und auf die Idee und nicht nur einfach in den Reinverkauf und dann gucken, was passiert, sondern nur Reinverkauf wird es irgendwann zu Frust führen und wird, ich sag mal, dem ganzen Thema nicht mehr gerecht werden. Deswegen wünsche ich mir auch nach diesen Messen, dass meine Kollegen das immer sehr gut erklären können, um was es überhaupt geht.
Absolut unterstützenswert. Ich zitiere da gerne jetzt die Steffi Steinert dann aus unserem Vortrag, die sagte zu den Herst an die Hersteller gewandt, macht es ganz oder macht es gar nicht.
Ja,
Ja,
sehr schön.
genau. Ja, fand ich absolut auf den Punkt gebracht. Sie hat das so klar und deutlich eingefordert. Macht es ganz oder macht es gar nichts. Gar nicht, weil tatsächlich einige Hersteller ja hier nur auf Züge aufspringen wollen und dann dort Schuhe hin scheißen, auf gut Deutsch gesagt, die wirklich leider die Barfußschuhkriterien nicht mehr voll erfüllen und sie trotzdem so benennen. Und das ist sehr schade. Und das ist dem Markt nicht zuträglich.
Was mir noch aufgefallen ist, möchte ich auch noch kurz noch erwähnen. Es
Gern.
wird immer wieder gesagt, selbst die Discounter springen jetzt auf dieses Thema der Barfußschuhe.
Ja.
Dazu möchte ich sagen, ich habe vor 14, 15 Jahren habe ich schon Seminare gegeben, indem ich mir einen Barfußschuh aus dem Discounter schon gekauft habe vor 14 Jahren. Der hat damals 14,99 € gekostet. Er sah sehr, sehr hochwertig aus. Also von daher ist es gar nicht so neu, dass die Discounter auch auf dieses Thema gehen. Nur aktuell, weil wir uns ein bisschen mehr mit diesem ganzen Thema beschäftigen, fällt es uns, glaube ich, jetzt wesentlich mehr auf. Also ich kann nur dazu sagen, in den letzten 12, 14 Jahren gab es mindestens einmal im Jahr bei fast allen Discountern immer Barfußschuhe im Angebot. Wie man das auch immer bezeichnen möchte. Sie haben es als Barfußschuhe bezeichnet. Ich meine,
Wollte
da
gerade
geht es dann wieder auf ein anderes Thema.
sagen. Ja, da hatten wir, das habe ich hier auch schon mehr als einmal erzählt, die Geschichte mit dem Barfußschuh, den ich beim Discounter gefunden habe, der mit Barfußschuhen aber gar nichts zu tun hatte. Und dann hieß es nur, ja, die kann man barfuß besonders gut tragen, deswegen sind es Barfußschuhe. Also die Barfußschuhe gibt es beim Discounter auch, aber tatsächlich habe ich auch schon gerade im Kinderbereich mehr als einmal tatsächlich Barfußschuhe beim Discounter gefunden. Ich habe selber mal für meine Kinder Gummistiefel beim Discounter gekauft, die alle Barfußschuhkriterien erfüllt haben. Also auch da gibt es den ein oder anderen Aha-Effekt schon mal, wenn man so durch die Reihen geht. Aber trotz alledem, ich bin schon ein Fan davon, ja, bei den Kernkompetenzmarken zu bleiben. Ich habe das bei der Offenbach Review-Folge gesagt, das auf der Messe waren Dockers sind schon einigermaßen bekannt, dass sie mit Modellen rauskommen. Jetzt ist Tamaris hat sich vorgestellt dort und viele, viele andere mehr, wo man aber schon am Stand dann auch gesehen hat, okay, hier stehen 80% konventionelle Schuhe und 20% Barfußschuh. Okay, die Kernkompetenz liegt eigentlich woanders. Das ist nun mal so. Ja, Dirk, es war wie immer ein wunderschönes Gespräch mit dir. Ich habe wieder viel auch ja, mitgenommen daraus. Ich hoffe, meine Hörer auch. Und dann komme ich jetzt tatsächlich zu meinen letzten, ja, zu meiner letzten Frage an dich. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest? Dein Moment ist gekommen. Vom Gruß an die Mutti bis zu den Weisheiten des Konfuzius darfst du all das loswerden, was du noch loszuwerden hast an Zuhörer.
Also erstmal vielen Dank, lieber Alex, dass ich ja wieder Teil deines Podcasts sein durfte. Und meine Botschaft an die Menschen, die sich das anhören, ja, probiert es einfach aus, hört auf euren Körper und denkt immer dran, wer die wichtigste Person in eurem Leben ist. Deswegen sorgt für euch und das hört glücklicherweise nicht bei den Füßen auf, sondern tut euch was Gutes auch an den Füßen.
Sehr gut. Ja, wie gesagt, lieber Dirk, vielen lieben Dank, dass du da warst. Für euch, liebe Hörer, wir hören uns wieder noch ein paar Mal in diesem Jahr, tatsächlich sogar noch mal einmal mehr als ursprünglich gedacht, denn es wird noch mal eine Sonderfolge geben, auch durch die Messe in Offenbach. Generiert gibt es noch mal eine zusätzliche Folge mit den neuen Mid-Cut-Schuhen von Bellab. Ja, damit ihr nichts verpasst, weil ich noch nicht weiß, ob die jetzt am 15. September oder am 15. Oktober erscheint und ihr das definitiv nicht verpasst, müsst ihr mir jetzt jedenfalls ein Abo hier lassen und dann seid ihr immer auf dem Laufenden und hört immer alles das Neueste aus dem Bereich Hightech-Fuß- und Barfußschuh. Und ja, damit entlasse ich euch in eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss. Ich freue mich, wenn euch auch diese Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, bitte hinterlasst mir doch gerne einen kleinen Kommentar oder zumindest eine 5-Sterne-Bewertung in eurem Podcatcher der Wahl. Mittlerweile ist das ja fast überall möglich. Wenn ihr mehr Informationen zu mir oder meiner Arbeit haben möchtet, unter www.barfußimpod.de findet ihr meine Webseite, wo ihr auch alle Informationen über Vorträge, Mitarbeiterschulungen und Workshops finden könnt. Und nun hört ihr wie gewohnt noch einmal das ganze Lied aus dem Vorspann von der lieben Carla Barfuß.
Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen, für das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf, die Schuhe aus. Ich hab die Teile weggeworfen, bin frei, ich lasse los. Fühl mich wie neugeboren, ich atme ein, ich atme aus. Bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühle mich gut, nichts kneift mehr, alles passt. Steht fest, ich jede Pore meiner Haut und alle Last fällt ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß. Ich bin ein Kontrollfreak, ich fand's immer schwer loszulassen. Ich hab wirklich lang gebraucht und ja, ich will mich einfach nehmen. Er verpasst meine Abdruckstellen, guck wie schnell sie doch verblassen. Ich bin eins und wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher, ich bin hier. Ich will mehr, ich fühle mich gut, nichts kneift mehr, alles passt. Steh fest, spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hüllen ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu, werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.